ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Da sind wir schon wieder mit einer Folge, auf die ich mich seit Wochen freue, denn zu Gast ist der Mann, der im Sommer dafür gesorgt hat, dass Deutschland wieder Radsport gehypt war. Er hat mit seinen beherzten Attacken bei der Tour de France die Millionen vor die Fernsehgeräte geholt. Wir hatten Traumquoten und vor allem ganz viel Spaß. Und zum ersten Mal spricht er in einem Podcast ausführlich darüber. Willkommen im Tourfunk, Florian Lipowitz.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben uns ja vor einem Jahr schon mal gesprochen im Tourfunk. Seitdem ist viel passiert. Wir wollen natürlich reden über deine Tour, wie du das alles persönlich erlebt hast, wie deine Zeit in Frankreich war, wie die danach war, wie deine Vorbereitung auf die neue Saison aussieht und was deine Pläne im kommenden Jahr sind. Ich bin Moritz Kasabet, grüße euch. Wir hören uns bei der Tour jeden Tag im Tourfunk, ansonsten so alle 2-3 Wochen. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ihr könnt uns gerne abonnieren, bewerten und gerne auch weiterempfehlen. Ich sitze in Hamburg beim NDR im Studio. Wo bist du gerade?
Wir sind in Stuttgart. Genau, ich freue mich, dass ich hier bei euch beim Podcast mit dabei sein darf.
Ja, Podcast, letztes Jahr hast du, glaube ich, deine Podcast-Premiere bei uns gefeiert, ne?
Ja, soweit ich mich zurückerinnern kann, glaube ich schon, ja.
Ja. Bist du dann eigentlich schon wieder auf dem Rad oder darfst du noch komplett faul sein?
Ich starte jetzt dann langsam, also seit 2-3 Tagen sitze ich schon wieder auf dem Rad. Ich habe 6 Wochen Off-Season gemacht, also dementsprechend schlecht ist gerade die Form, aber ich bin guter Dinge, dass es schnell wieder zurückkommt.
Und wenn du dann zurückkommst, kannst du dann gleich so auf Anhieb 120 Kilometer fahren oder wie muss auch selbst ein Florian Lipowitz mal wieder ganz klein anfangen?
Nee, ich fange dann immer so mit 1-2 Stunden an. Also wir sprechen da um zwischen 10 und 12 Stunden, Trainingsstunden die Woche. Also allmählich geht es dann wieder zurück. Man will natürlich auch nicht gleich sich irgendwie Knieschmerzen einfahren oder so. Deshalb, da geht es erstmal ganz gemütlich wieder zurück aufs Rad.
Und Offseason heißt, dass du wirklich gar nichts machst oder musst du schon irgendwie in Bewegung bleiben?
Dieses Jahr habe ich tatsächlich nicht wirklich viel gemacht. Nachdem ich mich entschieden habe, die Saison früher zu beenden, habe ich erstmal 1-2 Wochen wirklich relativ wenig gemacht. Ich war 1-2 Mal auf dem Golfplatz und sonst schaut man natürlich, dass man irgendwie sich mit Freunden trifft und da was unternimmt. Und dann hatte ich noch eine OP an der Nasenscheidewand. Das wirft dann einen auch nochmal 2 Wochen ein bisschen außer Gefecht. Und dann, so schnell sind dann 4 Wochen vorbei. Dann war ich noch eine Woche mit meiner Freundin im Urlaub. Und dann letzte Woche Teamcamp. Deshalb, so schnell sind dann auch 6 Wochen vorbei.
Ja, ich erinnere mich, vor einem Jahr wart ihr in New York, ne? Was habt ihr dieses Mal gemacht?
Genau, dieses Jahr waren wir einfach nur, oder was heißt nur, in Südtirol, haben da uns eine Woche gut gehen lassen. Muss auch nicht jedes Jahr ein super besonderer Urlaub sein.
Ja, und die OP an der Nase war irgendwas, was eh geplant war oder was Akutes?
Nee, das war schon länger im Gespräch. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon früher in die Offseason gehe, ist das vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, das zu erledigen. Das einfach aus dem Grund, dass ich häufiger mit Infekten zu kämpfen hatte, vor allem auch im Nasenbereich. Und ich hoffe, dass ich jetzt durch die OP das verbessern würde.
Ja. Es ist viel passiert bei dir in den vergangenen Monaten. Wie unerkannt kannst du noch über die Straßen laufen in Deutschland?
Das geht. Also das ist glücklicherweise kein Problem. Und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh drum. Nach der Tour war es ein bisschen anders, aber das hat sich doch glücklicherweise dann auch schnell gelegt.
Aber du bist schon einer, der auch gerne unerkannt bleibt, ne? Der jetzt nicht die Aufmerksamkeit braucht.
Ja, doch. Also ich bin froh, wenn sich da nicht allzu viel ändert und ich trotzdem noch so ja meine Ruhe habe. Und ich meine, in Österreich ist ein bisschen einfacher. Da, wo wir wohnen, ja, da kommt, hat man seine Ruhe, man kann die Landschaft genießen und da steht man auf jeden Fall nicht im Mittelpunkt.
Ja. Und es war aber natürlich trotzdem ein unheimlicher Hype im Sommer. Wir beide haben oft nach den Etappen gesprochen und da hast du schon gesagt, wie begeistert du von diesen vielen deutschen Fans an der Strecke gewesen bist. Es war wirklich unglaublich viel los. Welches Ausmaß hast du so wahrgenommen auf dem Rad? Also was kriegst du da überhaupt von mit?
Ja, ich meine, während der Tour ja, schaut man natürlich von Tag zu Tag und ja, beschäftigt sich mit dem Rennen, da kriegt man so, ja, was abseits passiert, nicht ganz so viel mit, aber nach der Tour, wenn man das irgendwie nochmal Revue passieren lässt, merkt man natürlich schon, was man vielleicht, ja, mit dem Rennen ausgelöst hat und, ja, wie viele auf einmal, ja, in Deutschland Radsport begeistert sind und da mit einem mitgefiebert haben. Und genau, ich meine, während im Rennen hat man das Ausmaß nicht so wirklich mitbekommen, aber im Nachhinein wurde es dann einem schon klar.
Gefällt dir das? Also der Gedanke, dass du dafür gesorgt hast, dass auch viele junge Menschen wirklich wieder das Interesse gefunden haben am Radsport?
Ja, ich meine, irgendwo, ja, ohne Fans wird es auch den Radsport nicht geben. Deshalb freut mich das natürlich, wenn man da selber irgendwie seinen Teil mit dazu beitragen kann. Und ich meine, Radsport ist eine wunderschöne Sportart. Und wenn man da sieht, dass junge Leute wieder aufs Rad steigen und sich da irgendwie, ja, dann selber irgendwie die Steigen oder Berge hochquälen und ja, das freut mich natürlich, wenn ich da irgendwie auch meinen Teil beitragen kann.
Gibt es denn einen Moment deiner Tour, der für dich besonders war?
Ja, ich meine, klar, die Eröffnung immer bei der Tour ist, glaube ich, für jeden Fahrer was Besonderes. Ich meine, ich bin zu der Tour gereist ohne große Erwartungen. Mein Ziel war, die 3 Wochen zu beenden. Da genießt man natürlich den Start in Lille. Und dann, wo ich ja gemerkt habe, natürlich Richtung 2., 3. Woche, dass ich selber mit um ein Ergebnis fahre, da macht man sich dann natürlich ja, doch mehr Druck und kann vielleicht ja das Rennen dann nicht mehr so genießen. Deshalb würde ich sagen, dann ja in Paris dann anzukommen, das war dann natürlich so ein sehr schöner Moment, wenn man irgendwie der ganze Druck fällt weg und man kann wirklich das genießen, was die letzten Wochen passiert ist. Das würde ich schon sagen, dass Paris so ein wahnsinnig schöner Moment war.
Aber nimm uns doch nochmal mit in diese 3 Wochen. Also du hast es ja selber schon gesagt und offensichtlich war es ja wirklich so. Also wir hatten von außen natürlich manchmal schon so den Gedanken, vielleicht ist die Kommunikation nach außen anders als nach innen. Aber ihr wart 2 Kapitäne, wenn man so will, oder Primoz Roglic war vielleicht sogar 1A, du 1B. Und es war tatsächlich so, dass du reingegangen bist mit dem Ziel, ich will meine erste Tour beenden, ich will nach Paris kommen. Und dann hast du aber ja irgendwann im Laufe der Zeit auch gemerkt, okay, hier geht jetzt vielleicht doch wirklich was. Wie war dieser Prozess für dich?
Ja, also wie schon gesagt, ich meine, nach der Dauphiné wusste ich und das Team natürlich auch, dass die Form gut ist und wenn alles gut läuft, dass man vielleicht das eine oder andere erreichen kann, aber ich für mich selber bin ohne Druck da rein. Ich wusste auch, Primoz ist in guter Form und ich meine, mit so einem erfolgreichen Fahrer im Team, da ja, als ich würde mal sagen, ein bisschen Neuling ordnet man sich da auch gern erstmal unter und schaut sich das dann ein bisschen von außen an. Für uns war ganz klar, wir müssen die erste, ja, ich glaube, 9 Tage gut durchkommen. Da war es auch uns egal, wie viel Zeit wir verlieren. Die Strecke war schon so konzipiert eigentlich, dass viel passieren kann in der ersten Woche und für uns war es halt wichtig, sturzfrei durchzukommen und wir wussten, die 2. und 3. Woche wird entscheidend sein und Genau, klar, das Ziel vom Team war immer das Podium, egal ob es jetzt mit mir oder mit Primoz war. Und klar, für mich selber dann, ja, in der zweiten Woche wusste ich dann schon, dass ich selber auch die Ambitionen habe und die Chance habe, da ganz vorne mitzufahren.
Und wie war dann deine Rolle als Kapitän intern, als dann klar war, es läuft auf dich hinaus?
Ja, gut, also das war nie so, also in die Tour rein war ganz klar, dass Primoz der Leader ist und das war für mich auch so vollkommen in Ordnung, wie schon gesagt. Und dann, ja, wo es in der zweiten Woche haben wir natürlich dann miteinander geredet, haben gesagt, okay, ich kriege eine freie Rolle, wir gehen in die Etappen rein mit Primoz und mir, ja, quasi auf gleicher Ebene. Und dann macht man sich natürlich schon auch mehr Druck. Man will dann auch abliefern. Man hat dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ich meine, am Ende ist Radsport schon auch eine Teamsportart und wir sind 8 Fahrer und wenn sich dann ja 6, 7 Fahrer sich für einen opfern, dann will man natürlich auch abliefern. Und genau, ich habe natürlich dann immer von Tag zu Tag geschaut und ja, mehr wie sein Bestes kann man nicht geben. Und ich bin natürlich dann, ja, war total erleichtert, dann in Paris das so zu beenden.
Ja, die Verantwortung hast du angesprochen. Bist du ein guter Leader?
Ja, ich meine, in die Rolle wächst man rein. Das kann man nicht vom einen auf den anderen Tag übernehmen. Wie schon gesagt, spielt schon eine Verantwortung, ja, ist eine große Rolle und deshalb war eigentlich das Ziel von dem Team und mir auch, das erstmal in den einwöchigen Rundfahrten zu lernen und auch zu verstehen, was man als Leader auch braucht und wie man damit umgeht. Dass es dann in der Tour dann sich so ergeben hat, war natürlich eine besondere Situation. Aber ich denke, dass ich mit der Rolle ganz gut klarkomme und für mich ist immer wichtig, dass das Team gut harmoniert und dass sich auch kein anderer Fahrer da irgendwie in seinem eigenen Erfolg benachteiligt fühlt. Also am Ende ist eine Teamsportart und da müssen wir alle zusammenhalten und ich bin da der Letzte, der irgendwie anderen die Freiheiten nehmen will.
Was braucht es denn was macht einen guten Leader aus?
Ich glaube, zum einen muss man schon auch klare Ansagen machen und ich meine, ja, bei der Tour oder über allgemein in 3 Wochen gibt es wichtige Etappen, wo man ganz klar sagen muss, das Team muss da 100% zusammenarbeiten. Das Wichtigste ist, dass man irgendwie in den Top 5 in den Berg reinfährt oder man braucht volle Unterstützung und dann gibt's natürlich Etappen, wo man vielleicht als Leader sagt, wenn heute sich 2, 3 gut fühlen und in die Gruppe gehen wollen, dann können die das gerne. Ich glaube, man muss schauen, dass die Harmonie im Team passt und dass man sich untereinander gut versteht und man kann nicht nur gut Rennen fahren, sondern man muss auch schauen, dass das Team einfach zusammenwächst und da man zusammen den Erfolg auch feiert und erreichen kann.
Und diese Ansagen hast du dann auch gemacht, hinten raus?
Ja, was heißt, man redet da im Team, man hat mit dem sportlichen Leiter geht man die Etappen durch, dann sagt man natürlich klar, es wäre gut, wenn man den und den Fahrer da noch bei sich hat oder ich hätte gern, dass man mit dem Fahrer in den Berg reinfährt und das versucht man natürlich dann so gut wie möglich umzusetzen und da spielen viele Sachen mit. Ich meine, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, das stellt man erst auf dem Rad fest und dann kann man sein, man wirft den Plan nochmal komplett um im Rennen und aber man muss dann schon irgendwo klare Ansagen machen, ob man sich gut fühlt oder nicht. meine, es bringt nichts, wenn man sagt zu jemandem, er soll jetzt mal Tempo fahren und man fühlt sich nicht gut. Deshalb, solche Sachen werden dann auch im Rennen entziehen.
Und wie ist Primoz Roglic damit umgegangen, mit diesem Rollenwechsel dann irgendwann, dass er eben nicht mehr der klare Kapitän war?
Ja, wir haben uns da, glaube ich, ganz gut verständigt. Und ich meine, Primoz war bis Ende ja auch ja in Top-Position. Und mir war es auch immer wichtig, dass ich da nicht die klare Leaderrolle einnehmen will. Und ja, und er quasi immer auch auf sich auch selber schauen soll. Und er hatte dann auch... oder er wollte auch noch eine Etappe einfahren und hatte da die Freiheiten, da ja sein eigenes Ergebnis einzufahren. Und ich glaube, dass wir da uns dann auch gut ergänzt haben. Und ich, ja, genau, ich meine, ich kann nicht als, ja, ich will nicht sagen Neuling, aber ich meine, Primoz hat so viele Erfolge in seinem Leben gefeiert. Ich bin da der Letzte, der zu so jemandem sagt, er soll mal mir bitte helfen.
Ja, aber das ist jetzt tatsächlich eine naheliegende Frage. Also ich konnte sein Verhalten nicht so richtig deuten während der Tour. Er wirkte einerseits total, also als Außenstehender hat man ja vielleicht eh nochmal einen anderen Eindruck, aber auf mich machte er einerseits einen sehr lockeren Eindruck und zwischendurch hatte ich aber auch so das Gefühl, dass es ihm das auch alles ein bisschen egal ist eigentlich. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also egal war es ihm definitiv nicht. Ich habe auf jeden Fall einen anderen Primoz erlebt wie bei der Vuelta das Jahr davor. Ich glaube, Primoz konnte im Giro und Vuelta immer sein volles Potenzial auch zeigen und ich denke, ja, die Tour ist nochmal einfach ein anderes Rennen und ich glaube, er wollte wirklich mal ohne Druck in die Tour steigen, sich ja lieber mal Zeit verlieren und sturzfrei durchkommen. Und ich glaube, das war dieses Jahr auch das Hauptziel, was wir so gut wie möglich umgesetzt haben. Und genau, ich glaube, nach dem Giro auch dieses Jahr, ja, war es für Primoz nicht ganz so einfach und ich war, ja, ich meine, er war wieder in Topform bei der Tour und ich, ja, ich meine, ich denke, wir waren beide auf dem gleichen Level und ich bin da froh, wie es jetzt am Ende gelaufen ist und ja, wir haben uns da gut verständigt und gab auf jeden Fall kein böses Blut.
Mhm. Am Ende warst du der klare Kapitän und der Erfolg hat natürlich auch dazu geführt, dass das Interesse größer wurde, ne? Und zwar nicht nur bei uns deutschen Medien, sondern international. Ich habe das oft beobachtet, wie du dann wirklich von Mikrofon, von Kamera zu Kamera gelaufen bist, weil alle gesehen haben, Florian Lipowitz, das ist einer, für den wir uns interessieren. Nun schätze ich dich, glaube ich, richtig ein, wenn ich sage, dass das nicht unbedingt deine Lieblingsbeschäftigung ist, nach einem schweren Rennen noch Interviews zu geben. Ich finde aber, du bist nicht nur auf dem Rad, sondern auch am Mikrofon immer stärker geworden. Also du hast es wirklich einer sehr großen Souveränität gemacht und das ist ja nun mal auch Teil des Geschäfts. Wie bist du auf das vorbereitet worden, was nicht auf dem Rad passiert, sondern vor und nach den Etappen?
Ja, also ich glaube, ja, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich doch eher introvertiert bin und ich es ja ein bisschen meide, in der Öffentlichkeit zu stehen und natürlich für mich war es nicht so einfach, ja, am Anfang mit den ganzen Anfragen und auch vor und nach dem Rennen. Aber ich glaube, am Ende wächst man da auch irgendwie mit rein. Ja, ich glaube, unser Team hat es auch alles ganz gut geregelt, dass es auch nicht zu viel wird. Ich glaube, da hat man doch auch das eine oder andere abgesagt, wo ich auch mega happy war. Und ja, am Ende... ja, ist wahrscheinlich wie ein Training auf dem Rad auch. Je öfter man das macht, desto leichter geht man damit um, desto besser kommt man da rein. Und ja, ich glaube, die Tour, wenn man da dann jeden Tag Interviews gibt, ja, wird man, ja, es ist dann auch ein Training genug.
Irgendwann kommt die Routine, ja. Wer gibt dir Halt in solchen Phasen, wo du Druck spürst, dir vielleicht auch selber Druck machst? Wer ist da vielleicht auch nicht nur körperlich, sondern auch mental an deiner Seite?
Ja, ich glaube, für mich ist da natürlich Familie und Freundin mega wichtig. Ja, ich meine, in dem Rennen ist ja freut man sich natürlich, wenn die Family da ist, und meine Eltern waren 2 Wochen dabei, meine Freundin kam dann für die letzte Woche, und zu wissen, dass an der Strecke jemand steht, im Ziel oder am Start, ja, das freut einen natürlich, und wenn man da dann noch telefonieren kann und so weiter und vielleicht auch einen auf andere Gedanken bringt, ist es natürlich mega wichtig, und daheim versuche ich natürlich dann irgendwie den Radsport ein bisschen zur Seite zu stellen und ja, versuche einfach so wenig wie möglich eigentlich in meiner Freizeit mit Radsport ja zu tun zu haben, dass ich einfach zu den Rennen und Trainingslagern frei hingehen kann und da dann die nötige Energie habe, mich da voll hinzugeben.
Mhm. Du bist, glaube ich, international in viele Radsportherzen gefahren, weil du ja auch was mitbringst, was immer seltener wird, ist so meine Wahrnehmung zumindest. Du bist sehr unbekümmert manchmal, also wirkte zumindest sehr unbekümmert rangegangen, hast einfach mal attackiert. Ey, was soll's? Ich fahre jetzt einfach mal weg. Das ging einmal ein bisschen schief, da hast du den 3. Platz fast verloren an Oscar Onley und trotzdem blieb so hängen. Florian Lipowitz ist keiner, der irgendwie hinten dran bleibt und abwartet, sondern der will ein bisschen was. Was hast du da für Feedback aus dem Team bekommen? Er bleibt so unbekümmert oder pass lieber ein bisschen auf, du wirst noch lernen, das kann nach hinten losgehen.
Ja, ich meine, für mich als Fahrer, ich fahre gern, also ja, wenn ich so aufs Rad steige, dann will ich Rennen fahren, und ich bin jetzt nicht der Fahrer, der gern irgendwie am Hinterrad bleibt und ewig wartet, und da riskiere ich dann doch lieber mal was, und ich meine, am Ende ist ein Rennen, das Einzige, was man kann, ist ja ein Rennen verlieren, aber da geht dann die Welt auch nicht unter. Ja, ich meine, ich werde versuchen, das beizubehalten. Natürlich gibt es dann vielleicht die eine oder andere Etappe, wo man dann wirklich sagen muss, man muss die Beine stillhalten und schauen, dass man die Körner spart. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube, der Radsport will das natürlich auch ein bisschen sehen. Ich meine, Pogacar, wenn der attackiert und die Rennen gestaltet, da freut man sich als Zuschauer, und ich glaube, das wäre relativ langweilig, wenn man, wenn jeder nur im Feld mitfährt und ja, quasi 4 Stunden lang wartet, bis man eine halbe Stunde irgendwo schnell den Berg hoch fährt.
Absolut. Jetzt sind die Erwartungshaltungen natürlich gestiegen. So ein 3. Platz weckt Begehrlichkeiten, Erwartungen. Wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, ja, klar, mit nach den Erfolgen jetzt sind die Erwartungen für nächstes Jahr auf jeden Fall da. Ich versuche das irgendwo so gut wie möglich beiseite zu stellen. Ja, mit heutigen Medien ist natürlich schwierig. Man liest viel auf Instagram oder auf sonstigen Portalen. Deshalb kriegt man da natürlich trotzdem viel mit. Am Ende versuche ich das so gut wie möglich zu machen, wie die letzten Jahre auch. Ich versuche gut trainieren, auf die Ernährung dann zu achten, und ja, mehr kann ich dann auch nicht machen, und dann muss ich auf mich selber schauen und ja, dann mit dem zufrieden sein, was rauskommt.
Ist der Wechsel von Remco Evenepoel so gesehen sogar ganz gut für dich, dass er als Weltstar des Radsports viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und dass du zumindest international dann vielleicht doch noch ein bisschen weniger gefragt sein wirst?
Ja, also ich glaube, Remco ist auch jemand, der gerne in der Öffentlichkeit steht, und das ist für mich dann vielleicht auch ganz gut, wenn ich da dann im Hintergrund meine Sachen machen kann, und genau, also ich hoffe, dass sich da dann vielleicht nicht ganz so viel ändert wie zu letztem Jahr, wo Primoz im Vordergrund stand, und deshalb sehe ich das ist auch nicht, also sehe ich das ganz positiv.
Wie bewertest du denn seinen Wechsel sportlich zu Red Bull?
Ja, ich meine, es ist natürlich immer schön, wenn man so einen erfolgreichen Fahrer im Team hat. Ja, ich glaube, das Team erhofft sich das Gleiche wie mit Sagan damals, wo das nochmal eine ganz andere Euphorie im Team ausgelöst hat. Genau, und ich glaube, das Team hat immer schon ein bisschen bei den Eintagesrennen jemand gebraucht, der da beständig ist und will nicht sagen, eine sichere Bank ist, was Ergebnisse angeht, aber ich glaube, was Remco gezeigt hat in den letzten Jahren, gehört er da auf jeden Fall mit zur absoluten Weltspitze dazu. Und ich denke, es ist gut, so jemanden im Team zu haben.
Aber was bedeutet das für dich? Also was hat das Team dir vielleicht auch kommuniziert mit Blick beispielsweise auf die Tour im kommenden Jahr oder die nächsten Jahre? Was heißt das für eure Rollenverteilung?
Ja gut, die Planung, die läuft jetzt. Da kann ich noch nicht ganz so viel sagen, weil ich selber noch nicht so viel weiß. Aber ja, ich denke, für mich selber würde ich gerne nochmal die Tour fahren, also das kommende Jahr. Und ja, da muss man schauen, ja, wie man die Rennen davor einteilt und so weiter. Ich meine, die Vorbereitung für so eine Grand Tour, ja, die beginnt natürlich schon 2-3 Monate davor. Und ja, ich denke mal, wenn alles gut läuft und wir da einen guten Weg finden und ich gesundheitlich ja, gut durchkommen und es sportlich gut läuft, dann kann man mich vielleicht dann doch nochmal in Frankreich sehen nächstes Jahr.
Ja, das hoffen, glaube ich, in Deutschland gerade sehr viele, aber verstehe ich dich richtig? Also für dich wäre das eine gute Option zu sagen, wir machen es wie in diesem Jahr, dann eben mit dir und Remco Evenepoel Doppelspitze und wir gucken mal, wie es sich entwickelt?
Ja, genau, das ist steht zwar noch ein bisschen offen, aber ja, ich bin... Also für mich wäre das auf jeden Fall ein guter Weg oder ein möglicher Weg, den wir machen können. Genau, am Ende liegt es nicht in meiner Hand. Wir haben da sportliche Leiter, die Trainer, wir haben ein ganzes Performance-Team, die da mit zu entscheiden haben. Und ich denke, dass wir trotzdem da einen guten Weg finden und genau, dass da auch kein Fahrer in irgendwelcher Art und Weise benachteiligt wird.
Aber könntest du mit dem dritten Platz im Rücken jetzt nicht sagen, ey Leute, jetzt habe ich hier euer bestes Tour-Ergebnis eingefahren, dann nehmt mich gefälligst wieder mit?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Tour nicht im Gespräch ist. Also es ist, ja, ich kann noch nicht so viel sagen, aber... Ja, wie schon gesagt, da in der Vorbereitung steckt viel dahinter. Aber das Team ist auf jeden Fall nicht abgeneigt, mich nochmal zur Tour zu schicken.
Und ist der Giro im kommenden Jahr auch eine Option für dich? Auch das wurde ja zumindest öffentlich immer mal wieder diskutiert. Vielleicht ist auch der Giro eher was und Evenepoel dann zur Tour. Ist das für dich eine Option?
Ja, bis jetzt ist nicht wirklich im Gespräch. Wie schon gesagt, die Pläne, das dauert alles bis Januar. Deshalb ja, kann es sein, dass es in dem einen Monat so ausschaut, im anderen so. Aber bis jetzt ist Giro nicht im Gespräch, aber ja, wer weiß.
Wie findest du denn die Tourstrecke im kommenden Jahr?
Ich habe es nur ein bisschen überflogen. Ja, ich fange jetzt wieder mit Training an, aber bis jetzt war ja doch Off-Season, deshalb habe ich mich da nicht so wirklich mit dem Radsport beschäftigt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, die erste Woche wird schon mal mega hart und ich denke, dass man da schon mal die ersten größeren Zeitabstände sieht. Ja, für mich selber, wenn ich denke, ich hatte immer die ersten Tage ein bisschen Schwierigkeiten, deshalb weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich mit dem umgehen soll, aber die letzte Woche wird, denke ich, mega hart und dann auch entscheiden. Und ja, ich meine, die Tour insgesamt schaut, glaube ich, ganz gut aus. Auf jeden Fall wird es eine mega harte Tour und ich denke, dass ja zum Zuschauen auch mega interessant sein wird.
Wir hören mal ARD-Experte Fabian Wegmann dazu.
Wir haben das gesehen, er kann sich auch in den Bergen, ist ja in der dritten Woche sehr, sehr stark. Also er braucht sich da überhaupt nicht hinter verstecken. Es ist, glaube ich, genau die richtige Tour. Es ist auch noch nichts ganz Schlimmes mit Windkante oder Kopfsteinpflaster oder Gravel, was vielleicht noch so ein bisschen ein Nachteil für ihn sein könnte. Also durchaus was ihm liegen kann.
Ja, sagt Fabian Wegmann, es geht unter anderem zweimal hoch nach Alpe d'Huez. Warst du da oben schon mal?
Nee, noch nie. Also deshalb... ja, wäre schön, wenn ich da nächstes Jahr mal hochfahren könnte.
Ist es denn möglich, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard überhaupt zu besiegen?
Ja, ich glaube, das ist ja ein super schweres Ding. Ich meine, wenn man Pogacar anschaut, der fährt ein ganzes Jahr auf sehr hohem Niveau, kann von Eintagesrennen zu Rundfahrten, von ja hügeligem bis bergigen Etappen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fahrer, der, ja, ich will nicht sagen unschlagbar ist, aber ich glaube nicht, dass da jemand ja hinkommen wird. Das gleiche gilt für Jonas, wobei ich glaube, ja, den hat man dieses Jahr bei der Tour doch bei der einen oder anderen Etappe ein bisschen schwächeln sehen. Deshalb, ja, ich glaube, die zwei zu schlagen wird ja super schwer sein, wobei ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht ja der zweite Platz bei der Tour vielleicht nächstes Jahr doch eher umkämpft sein wird.
Okay. Ich will dich jetzt nicht in die Defensive oder zu irgendeiner Kampfansage hinreißen lassen, aber ein zweiter Platz ist ja schon mal besser als ein dritter.
Ja, aber also ich habe jetzt nur ich habe nur jetzt mal so allgemein geredet, ja. Dass ja, also ich meine, Jonas hat die letzten Jahre auch gezeigt, dass er ja die Tour gewinnen kann und Pogacar auch Kontra bieten kann, aber ja, die Konstanz, die halt Pogacar hatte die letzten Jahre, ja, ist aus meiner Sicht schwer, ihn zu schlagen. Aber ja, ich meine, es kann auch nicht jedes Jahr immer so super laufen, deshalb, ja, keiner kann wissen, was in ja 8 Monaten, 9 Monaten passiert.
Ja, du hast uns im Sommer schon verraten, dass du ein großer Fan von Tadej Pogacar bist, und mit dem haben wir mal über dich gesprochen. Hier ist der große Meister über Florian Lipowitz.
Man, he's an incredible rider, I think, super big engine, and I think with the experiences to come, I think he will be, if he continues like this, yeah, I think he can achieve great, great things.
Ja, wenn er so weitermachen kann, kann er ganz große Dinge erreichen. Was willst du denn noch erreichen?
Ja, schwierige Frage. Ich meine, als ich mit ja vor 6 Jahren mit Radfahren angefangen habe, war natürlich immer das Ziel, irgendwie in ein World Tour Team zu kommen, da mal ja gefahren zu sein. Dann habe ich damals unterschrieben bei Bora Hansgrohe, und dann ja waren die Ziele, irgendwie mal ein Voltour-Rennen zu fahren, und dann ging es weiter mit auf Ergebnis zu fahren. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich niemals damit gerechnet, dass ich irgendwann mal bei der Tour aufs Podium fahre. Deshalb habe ich da in der Hinsicht schon mehr erreicht, als ich ja mir eigentlich in meiner Karriere irgendwie ja vorgestellt habe oder vorgenommen habe. Deshalb bin ich in der Hinsicht schon mega happy, und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ich denke, wenn ich an der Leistung von diesem Jahr anknüpfen kann, würde es mich freuen, wenn es so weitergeht.
Ist es jetzt schwierig für dich, dich nochmal richtig zu motivieren, oder bist du so ehrgeizig, dass das keine Rolle spielt? Weil du gerade sagtest, eigentlich hast du schon erreicht, was du, oder mehr erreicht, als du dir erträumen konntest. Ist es jetzt schwierig für dich, da mental nochmal auf den Punkt zu kommen?
Nee, also ich, ja, nach der Offseason, ich freue mich jetzt wieder aufs Rad zu steigen, und ist natürlich auch schön zu wissen, dass man ja die Leistungsfähigkeit hat, irgendwie mitfahren zu können und auch Ergebnisse einfahren zu können. Und das motiviert einen natürlich dann auch für die kommenden Jahre. Und ja, also ich freue mich drauf.
Ja, nochmal eine Rückfrage. Du hast eben gesagt, ich hatte schon ein Team-Meeting oder Teamwoche, Zusammenkunft. War Remco Evenepoel auch schon dabei, und habt ihr euch schon mal ein bisschen ausgetauscht?
Ja, genau. Also Remco war jetzt auch mit dabei. Ich meine, die Tage sind relativ stressig. Wir haben da von Porträtbilder, Fotoshootings bis zu ärztlichen, genau, da wird quasi einmal alles durchgetestet, und da haben wir von 8 bis 18 Uhr oft sind wir unterwegs, deshalb bleibt da gar nicht so viel Zeit, mit den anderen Teamkollegen zu reden. Aber ja, wir haben ein bisschen Kontakt gehabt, und ich glaube, so weiter passt das alles ganz gut.
Mhm. Von unserem letzten Tourfunk, Florian, vor einem Jahr ungefähr, ist mir hängen geblieben, du brauchst jeden Tag Schokolade. Ist das immer noch so?
Ja, also jetzt in der Offseason ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, als Radfahrer verbrennt man so viel Kalorien, wenn man trainiert, dass die eine oder andere Stück Schokolade oder Tafel Schokolade ist, ich glaube, total gerechtfertigt und an dem wird sich auch nicht so viel ändern.
Halte ich für eine sehr gesunde Einstellung und bald beginnt die Weihnachtszeit, dann können wir uns vor Schokolade gar nicht retten. Florian, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja, und wir hören uns wieder hier im Tourfunk in der ARD Audiothek. Ich bin Moritz Kasserlet. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Tourfunk mit Florian Lippowitz.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.